Das war die Punkband Schleimkeim mit dem Titel Geldschein. Gegründet in den 80er Jahren in Erfurt, ist sie eine der wenigen Punkbands dieser Zeit, die noch immer existiert. Um Schleim geht es heute in der Sonntagsmatinee in SWR Kultur. Und die Musik hat das schon angekündigt. Wir streifen dabei auch Randbezirke der Kultur. Dazu begrüße ich den Experten für Subkultur und Jugendkultur, Klaus Farin, gleichzeitig Geschäftsführer und Gründer des Hirnkost Verlags. Und bei dem sind rund ein Dutzend Bücher zum Thema Punk erschienen. Guten Morgen, Herr Farin.
Guten Morgen.
Und wir sprechen über Schleim und Punk. Lassen Sie uns zuerst zurückblicken auf die 80er Jahre. Damals gründeten sich in beiden deutschen Staaten Punkbands, die sich nach dem Schleim benannten. Zum einen die Band Slime in Hamburg und zum anderen die Band Schleimkeim. Wie kam das?
Na, Punk wollte ja im Wesentlichen provozieren. Und gerade so das, was so in Anführungszeichen an faschistoider Kultur da immer noch in der Gesellschaft war, also dieser Sauberkeitswahn, das Ordentliche, das Preußische und, das ja eben provokativ angehen und schockieren und alles tun, damit Punk niemals Mainstream wird. Hat zwar nicht geklappt, aber ein Versuch war es wert. Und Schleim ist ja allgemein, gilt ja als sehr ekelhaft. Erwachsene erinnern sich ja nicht daran, wie schön es war, als Kind in Schlamm und Schleim das anzufassen und zu spielen. Und deswegen war es für Punk natürlich optimal, mit diesen Begriffen zu arbeiten oder auch das zu nutzen. Zum Beispiel bei Konzerten hat man sich auch mal angespuckt und so weiter. Das passte gut in die Punk-Ästhetik herein.
Also war das kein Zufall, dass das gleichzeitig in Erfurt und Hamburg passiert ist?
Nein, das war überhaupt kein Zufall. Also das war schon, der Umgang mit dem Begriff und mit Schleim und jeglicher Form war schon sehr typisch für die Punk-Szene eigentlich.
Jetzt gab es da Bands mit Namen Schmutzki, Rotz und Wasser, Rotz auf der Wiese. Sie haben es schon angedeutet, steckt der Schleim hauptsächlich im Namen oder hat man das auch so richtig auf der Bühne in der Performance gesehen und gehört vielleicht auch?
Auch in der Performance, auch unter dem Publikum. Das war eigentlich schon so üblich. Aber im Grunde genommen ging es mehr so um den Style, um die Mode. Man hat ja auch immer mit Dreck im weitesten Sinne gearbeitet. Man hat zum Beispiel Mode getragen, die, als es noch nicht cool war, Löcher in der Hose zu haben. Man hat Secondhand-Geschichten und man hat so die Hygienebedürfnisse des deutschen Mainstream immer eben so provokativ umgangen und lächerlich gemacht. Also insofern spielte das überhaupt eine Rolle, nicht nur in den Songtexten und in den Bandnamen.
Und Jugend muss sich ja immer von der älteren Generation auch abgrenzen. Aber war das jetzt irgendwie ein besonders großer Spalt zwischen dieser Jugendkultur und der älteren Generation, der, ich sag jetzt mal, Spießbürgerkultur?
Ja, es ging nicht nur um die ältere Generation, es ging natürlich auch um die gleichaltrigen Spießer. Also man wollte alles andere sein als normal. Man wollte schockieren und eben, man wollte was Besonderes sein und nicht unbedingt Mehrheit. Also das war durchaus eine Horrorvorstellung, dass irgendwie der Lehrer in der Schule morgen gesagt hat, ah, du bist Punk, cool, finde ich auch gut, ich gehe mit zum Konzert. Das wollte man mit Sicherheit nicht. Und deswegen hat man Methoden gefunden, musikalisch, sprachlich und im Outfit und so weiter, in der Mode, sich abzugrenzen und nicht zu wohlgefällig aufzutreten.
Trotzdem hat sich ja diese Art der Subkultur etabliert. Wie hat das denn geklappt?
Naja, die Industrie vermarktet natürlich alles, allen voran natürlich Medien, die versuchen, eine Subkultur zu erklären, die Symbole, die Sprache und so weiter. So wird es langsam hoffähiger und dann vermarktet die Industrie natürlich alles. Also Ramones-T-Shirts bekommt man heute in Kaufhausketten und sogar Anarcho-Buttons von The Clash und anderes. Also für die Industrie ist ja gerade sowas Provokatives besonders gut zu vermarkten, weil es auffällig ist, weil es schockierend ist. Das will ja Mode auch. Also Punk war geradezu ein Jungbrunnen für die jugendorientierte Industrie.
Und wie fanden das die Punker? Die fanden das doch möglicherweise blöd, weil plötzlich war das Mainstream.
Also unser eins, die sich eher abgrenzen wollte, fand das natürlich ziemlich blöd. Aber es gab natürlich auch damals schon, aus Punk wurde ja auch Fun-Punk und Neue Deutsche Welle, also über die Ärzte bis zu Nena sozusagen. Und die waren natürlich dann voll im Mainstream angekommen. Also es gab damals auch schon verschiedenste Facetten.
Jetzt haben wir es schon angedeutet. Ich habe auch gesagt, die Band Schleimkeim, die gibt es ja zumindest dem Namen nach noch. Gibt es denn Nachahmer und Nachfolger? Wer sind die denn?
Also heute gibt es mehr Punkbands als eigentlich noch in den 70er Jahren oder in den frühen 80er Jahren, muss man sagen. Es sind weniger Punkbands, die richtig spektakulär, richtig groß werden. Aber gerade so in kleinen Szenen, Jugendzentren und so weiter gibt es eine Menge. Also Punk ist tot, das ist ein Mythos. Im Gegenteil, er ist immer noch sehr lebendig. Und es gibt auch noch große Szenen. Und wenn man in irgendeiner Schule, auf irgendeinem Schullauf sieht, so 8., 9., 10. Klasse, sieht man garantiert immer irgendwelche Punks.
Und ist es immer noch so, dass die Performance mit dem Rotz und dem Schleim und dem Dreck quasi das Herz der ganzen Sache ist?
Also bei einer Minderheit der Punks oder der jüngeren Leute, die das sozusagen als Lebensstil, als oppositionell sehen, sicherlich. Aber es ist eine Minderheit, weil für die meisten ist natürlich Punk wie Hip-Hop und Techno und alle möglichen anderen Szenen sind natürlich Freizeitkultur geworden. Also man kann so einer Szene angehören, einer Subkultur auch, ohne gleichzeitig aus dem Mainstream auszusteigen. Und deshalb wird es nur noch für eine Minderheit, die dort auch gesellschaftskritische Elemente mit verbinden und so weiter.
Und welche zum Beispiel?
Na, immer noch das alte Ding. Das Dauerthema für Punk war ja, dass sie sich als antifaschistische Szene begriffen haben. Natürlich auch, weil Faschismus so die stärkste Variante von Biederkeit und Spießigkeit war, die man sich vorstellen konnte. Das war sicherlich wichtig. Und wenn man sich so ansieht, wenn man so Initiativen sieht, politische Initiativen diverser Art, dann wird einem schon auffallen, dass da viele Punks durchaus aktiv sind. Also es war, auch wenn es nur innerhalb der Szene Minderheit sind, durchaus eine sehr engagierte Szene, auch gesellschaftskritisch und politisch engagiert.
Und das ist sie heute noch?
Das ist sie heute noch, sicherlich. Also wie gesagt, es sind gar nicht so viele Punks, aber die gehören oft zu den kritischsten ihrer Generation.
Dann sage ich vielen Dank an Klaus Farin. Mit dem Experten für Sub- und Jugendkultur sprach ich über Schleim und Punk in der Matinée in SWR Kultur.